Ja, wie wunderbar ist sein Name. Wir preisen und ehren unseren Herrn. Und wir bitten nun, segne, reden und hören. Amen. Ja, wie Claudia schon eingeführt hat, es geht um das Thema Erwählung. Genauer gesagt, um das erwählte Volk. Das erwählte Volk, klingt das nicht verdächtig nach dem Motto von Präsident Trump, America first? Mit diesem Ziel hat er die Entwicklungshilfe dramatisch gekürzt, den Welthandel durch die Zollpolitik gestört, den Klimawandel abgetan, den Krieg mit dem Iran angefangen und der Höhepunkt am Unabhängigkeitstag am 4. Juli in seiner Rede beschwört er das Bild einer von Gott auserwählten Siegernation, die dazu bestimmt sei, die Welt anzuführen. Geht es beim erwählten Volk um Überheblichkeit, um rücksichtsloses Machtstreben, egoistischen Nationalismus, der sich dann auch noch nach innen brutal verengt, wenn man innerhalb des Volkes Menschen anderer Religion und Herkunft ausgrenzt und ihre Remigration fordert? Auch bei uns gibt es ja solche völkischen Gedanken, obwohl wir damit schon die übelsten Erfahrungen gemacht haben. Reden wir da besser eher nicht von Erwählung? Sollten sich die Völker nicht lieber im geregelten Wettkampf miteinander messen, so wie wir das bei der WM erlebt haben? Mal abgesehen von dem Eklat um den amerikanischen Spieler, dessen rote Karte zurückgenommen worden ist? Sollten die Völker nicht so ermitteln, welches das Erste, das Beste ist, wenigstens im Fußball und das wenigstens für 4 Jahre? Also eher Leistung statt Machtgehabe? Nun, das klingt schon besser. Kann aber immer noch der Überheblichkeit und dem Nationalismus Vorschub leisten. In unserem Predigttext heute geht es aber bei Erwählung um etwas ganz anderes. Um etwas ganz anderes als um Nationalismus, um Leistung oder Machtgehabe. Es geht um das von Gott erwählte Volk Israel. Und ich greife damit etwas dem Israelsonntag vor, den wir in einer Woche begehen. Und so lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 7, den Versen 6 bis 12, und ich lese aus der Basisbibel. Hier spricht Mose: Du, Israel, bist ein besonderes Volk, du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern. Sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Er hält sich an den Eid, den er euren Vorfahren geschworen hat. Darum hat euch der Herr herausgeführt. Mit starker Hand hat er euch aus der Sklaverei befreit, aus der Gewalt des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, der Herr, dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott und hält seinen Bund. Die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in 1000 Generationen. Doch die ihm untreu werden, zieht er zur Rechenschaft und vernichtet sie. Ohne zu zögern bestraft er jeden, der ihm untreu wird. Befolge deshalb die Gebote, Gesetze und Bestimmungen, die ich dir heute weitergebe. Handle unbedingt danach. Das wird geschehen, wenn du auf diese Bestimmungen hörst, sie befolgst und danach handelst. Dann bewahrt der Herr, dein Gott, den Bund und hält dir die Treue. So hat er es deinen Vorfahren geschworen. Ich möchte im Laufe der Predigt 5 Fragen stellen. Die erste: Was versteht Gott unter Erwählung? Was lesen wir in seinem Wort? Zuerst und vor allem, Gott ist es, der erwählt. Und zwar aus Liebe, aus freien Stücken sozusagen. Nicht um das erwählte Volk von sich abhängig zu machen oder in seinen Besitz zu bringen, nein. Gottes Liebe zielt darauf, dass sein erwähltes Volk zu sich selbst kommt und sich frei entwickeln kann. Den Anfang hatte er mit Abraham, Isaak und Jakob gemacht. Ihn hatte er geschworen, sich um ihre Nachkommen zu kümmern. Und das hat er ja auch getan. Er hat die Kinder Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit, um sie in das versprochene eigene Land zu bringen. Und in unserem Predigtext, in dem Mose ja zu dem Volk Israel spricht, ist das Volk jetzt in der Wüste. Also noch nicht im Land angekommen, aber sie sind nicht mehr Sklaven, sie sind frei und sie können frei reden. Und wir wissen, oft tun sie das anders, als Gott es sich gewünscht hat. Nämlich so, dass sie gegen Mose murren und sich bei Gott über die karge Kost und den mühsamen Weg beschweren. Wären wir doch bei den Fleischtöpfen in Ägypten geblieben. Sie sind also kein braves Volk. Noch nicht mal ein großes oder starkes Volk verglichen mit all den Völkern, die sich ihnen in den Weg stellen, um das versprochene Land einzunehmen. Und trotzdem erwählt Gott dieses Volk aus Treue zu seinen Versprechungen und aus Liebe. Gott sagt, ihr seid mir ein heiliges Volk. Das meint jetzt nicht, dass Israel besonders tugendhaft oder gar makellos wäre. Sie sind nicht an sich heilig, aber für Gott und vor Gott. Für ihn sind sie besonders. Weil ihnen seine ganze Zuneigung gilt, seine Liebe. Das haben sie nicht verdient durch keine Leistung, aber Gott erwählt sie für sich als sein Volk. Seine Entscheidung. Einfach so. Darauf kann Israel sich nichts einbilden. Es ist kein Grund für irgendeine Überheblichkeit anderen Völkern gegenüber. Gottes Erwählung ist kein nationales Privileg, schon gar nicht mit dem Ziel, eine Siegernation zu sein. Aber wozu die Erwählung dieses kleinen, unscheinbaren Volkes Israel? Wozu dieser Bundesschluss Gottes mit diesem Volk? Zu einem Bund gehören ja normalerweise souveräne Partner, die sich gegenseitig verpflichten. Worin besteht also nun die Verpflichtung aus diesem Bund für das Volk Israel? Meines Erachtens darin, dass sie auf die Erwählung durch Gott antworten. Und zwar auf genau dieselbe Weise, wie Gott sie erwählt hat, nämlich mit Liebe. Jetzt nicht mit einer Liebe, die praktisch als Gegenleistung verstanden werden kann, sondern mit einer Liebe, die ihren Ursprung darin hat, geliebt zu sein von Gott. Weil ich geliebt bin von diesem Gott, weil ich das erfahren habe, kann ich lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele und mit all meiner Kraft, also das erste Gebot und alles, was daraus folgt, beachten. Die göttliche Liebe zu seinem Volk quasi als Ermöglichungsgrund, sich selbst Gott zuzuneigen, sich ihm anzuvertrauen, die Beziehung mit ihm zu pflegen, auf ihn zu hören und auch zu tun, was ihm gefällt. Das heißt, seine Liebe widerspiegeln, Licht in dieser Welt und für seine Welt sein. Gottes Ja zum Volk Israel als Grund, ihm die Treue zu halten, so wie er es ihnen gegenüber tut. Im Predigtext heißt es dann weiter: Und denen, die ihm die Treue halten, lässt er seine Barmherzigkeit und seinen Segen bis in die tausendste Generation erfahren. Denen, die ihm die Treue nicht halten, vergilt er dagegen, so übersetzt Luther, ins Angesicht. Nur denen, nicht auch noch ihren Nachkommen. An dieser Stelle überkommt mich aber ein Unbehagen. Dass Liebe Vergeltung nach sich zieht, wenn sie nicht erwidert wird, und das steht ja so eigentlich in diesem Text, das bleibt mir fremd. Gerade im Blick auf die Aussagen Jesu zur Vergebung und auch zur Feindesliebe. Und mehr noch, ein anderer Punkt. Wie passt denn die Erwählung des Volkes Israel durch Gott mit seiner Geschichte zusammen? Wenn Israel Gottes erwähltes Volk ist, warum musste denn gerade dieses Volk so unendlich viel leiden? Warum die Zerstörung Jerusalems und des Tempels? Und in Israel ist es nach wie vor so, dass heute an diese Tempelzerstörung erinnert wird, an dem höchsten Trauer- und Fastentag im jüdischen Kalender. Und deshalb begehen wir zu diesem Trauer- und Fastentag Israels den Israelsonntag zeitnah. Warum die vielen Vertreibungen und immer wieder die Pogrome in der jüdischen Geschichte? Und wenn ich schon so frage, warum der grausame und in seinem Leid unvorstellbare Holocaust mit seinen 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden? Warum dieser jahrtausendelange Schatten neben diesem Text? Selbst wenn die Bibel diese Spannung kennt, selbst wenn Mose dem Volk nicht ein Leben ohne Leid verheißt und das Volk durch Krisen, durch Untreue, durch Gericht gehen wird, denke ich, nach Auschwitz verstummt hier jede vorschnelle Erklärung. Und gerade wir Christen sollten uns da zurückhalten. Nicht jede Katastrophe lässt sich deuten. Es gibt Leiden, so denke ich, so wie bei Hiob, wo einfach nur das Klagen bleibt. Und doch gilt, auch nach dem 7. Oktober 2023, Gott verlässt sein Volk nicht. Trotz aller Verfolgung, trotz aller Versuche, das jüdische Volk auszulöschen, es gibt es und es lebt bis heute. Was aber hat dieser Text nun mit uns heute zu tun? Mose spricht ja in dieser Rede nicht zur Gemeinde, er spricht nicht zur Kirche, er spricht zum Volk Israel und er erinnert es an seine Erwählung durch Gott. Und an dieser Erwählung hat sich ja nichts geändert. Gott ist treu und steht zu seinen Verheißungen. Und so schreibt Paulus im Römerbrief dann auch folgerichtig: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das ist, denke ich, für uns Christinnen und Christen eine ganz wichtige Einsicht. Wir gehören nicht zu Gottes erwähltem Volk. Gott hat sein Volk nicht verworfen und uns an seine Stelle gesetzt. Nein, und ich komme dann nochmal auf Paulus zurück, wir als Gemeinde, wir sind kein neuer Baum, sondern, wie Paulus im Römerbrief schreibt, ein wilder Zweig, der in den Ölbaum eingepfropft wurde und damit Anteil an seiner Wurzel bekommt. Israel als Wurzel trägt uns. Israel verdanken wir den Glauben an den einen Gott. In unserem Predigtext heißt es: So erkenne nun, der Herr, dein Gott, er ist Gott. Oder vielleicht vertraut er nach Luther: So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Es gibt also nur einen Gott, den Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, umgekehrt, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott, er hat Himmel und Erde geschaffen, so bekennt es das Volk Israel und so bekennen wir als Christen es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis. Dieser Gott hat die Menschen geschaffen, letztlich alle Völker auf der ganzen Welt. Und Gott behält seitdem die ganze Menschheit im Blick. Wie werden wir nun Teil dieser Geschichte? Auch für uns gilt, nicht durch Abstammung, nicht durch eigene Frömmigkeit und schon gar nicht durch besondere Leistungen, sondern einzig und allein durch Jesus Christus. Jetzt könnte ich meine Predigt beenden mit dem Verweis auf das, was Claudia eben aus dem Epheserbrief vorgelesen hat. Einzig und allein durch Jesus Christus, durch sein Leben, durch sein Sterben und Auferstehen öffnet Gott seinen Bund für alle Völker, auch für uns. Was Israel verheißen wurde, wird nun in Christus zum Segen für die ganze Welt. Und dieser Segen erreicht uns im Geschenk des Glaubens. Im Geschenk des Glaubens und im Zeichen unserer Taufe. Durch unseren Glauben werden wir Teil der Gemeinschaft mit Christus und in der Taufe auf Christus sind wir reingewaschen, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Man könnte sagen, so wie Gott einst seinen Bund mit Israel geschlossen hat, so nimmt er jeden Christen durch den Glauben in einen neuen Bund hinein. Nicht als Ersatz für Israel, sondern als Anteil an derselben Heilsgeschichte, die mit Abraham begonnen hat und in Christus allen Völkern geöffnet wird. Und somit gilt dieses bekannte Segenswort aus Jesaja 43. Es ist ja eigentlich dem Volk Israel zugesprochen, es gilt aber auch uns, nämlich dieses: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich denke, erinnern wir uns doch öfter an dieses Segenswort. Erinnern wir uns öfter an unsere Taufe oder Tauferneuerung oder Konfirmation. Dann können wir uns wieder neu bewusst machen, wer wir sind. Wir sind nicht zuerst das, was andere über uns sagen oder denken. Nicht unsere Erfolge bestimmen unseren Wert. Nicht unser Versagen spricht das letzte Wort, nicht einmal unser Glaube, der ja oft genug schwankt, trägt uns, sondern es sind letztlich einzig Gottes Zusagen. Ich habe auch dich erwählt. Ich habe auch dich beim Namen gerufen. Auch du gehörst zu mir. Und so wie Israel von Gott hören durfte, du bist mein heiliges Volk, so dürfen wir als Christinnen und Christen die Stimme Gottes hören, du gehörst zu Christus. Über unserem Leben steht Gottes Ja. Was folgt nun daraus für unser Leben? Nun, Erwählung. Das Geschenk des Glaubens, es bedeutet nicht Bevorzugung, sondern Berufung. Und damit kann ich an die Predigt von Claudia von vergangenem Sonntag anknüpfen. Israel wurde erwählt, damit durch dieses Volk Gottes Liebe, Gottes Licht in die Welt kommt. Und wir Christen sind berufen, Christus in der Welt zu bezeugen. Ich denke da an seine Abschiedsworte vor der Himmelfahrt. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und der Kern dieser Weisung was Jesus uns geboten hat. Das, was eigentlich an erster Stelle steht, das hat Jesus selbst so zusammengefasst. Und er hat übrigens als Jude dabei zwei Stellen aus der Tora zusammengefügt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was kann das heißen? Für mich, Gott die Treue halten, so wie er uns die Treue hält. Als Gemeinde eine Gemeinschaft sein, in der Gottes Liebe sichtbar wird. Als Einzel in unserem Alltag etwas von der Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln. Unter anderem die Kleinen und Geringen achten, die, die nichts hermachen, die keine eigene Stimme haben, die zu klagen haben. Oder Menschen beistehen, denen Unrecht geschieht, die unter Gewalt leiden, die vom Leben gebeutelt sind. Und ich denke auch gerade in unseren Zeiten, in denen antisemitische Äußerungen und Taten unter dem Deckmantel politischer Kritik wieder salonfähig werden, eine klare Haltung gegen Antisemitismus und Rassismus zeigen. Darum, das Geschenk des Glaubens ist kein Freibrief. Es ist auch keine Auszeichnung. Es ist ein Ruf in die Nachfolge. Gott sagt nicht nur, du gehörst zu mir, er sagt zugleich, nun lebe auch als mein Kind. Das ist Trost und Aufgabe zugleich. Ein starker Trost und eine große Aufgabe. Aber wenn wir dabei scheitern, dürfen wir uns an unserem Angenommensein durch Christus festhalten, denn Gottes Bund steht, auch heute sein Bund mit uns. Wenn wir mutlos werden, dürfen wir uns an seine Verheißung erinnern, denn Gottes Treue bleibt, immer und ewig. Und wenn wir fragen, wer wir eigentlich sind in einer Welt voller Unsicherheit, dann können wir antworten, wir gehören zu Christus. So wie Luther gesagt hat, ich bin getauft. Und wir können, wir dürfen aus derselben Liebe Gottes leben, mit der er einst Israel erwählt hat und die uns bis heute trägt. Amen. Wir singen nun das Lied Zwischen Himmel und Erde.